Verena Oskian sitzt seit 2013 für Bündnis 90 Die Grünen im Bayerischen Landtag. 2018 wurde sie mit dem zweitbesten Ergebnis in Bayern wiedergewählt. Mit Ende 40 kandidiert sie nun in Nürnberg als Oberbürgermeisterin für Bündnis 90 Die Grünen in Nürnberg. Hallo Verena.
Hallo, grüß Sie, Kevin.
Frau Oskian, bevor wir in die Kommunalpolitik in Nürnberg und zu Ihrer Person kommen, gehen wir doch erst auf die Bürgerschaftswahl in Hamburg ein, welche am Sonntag schon war. Wie haben Sie diese wahrgenommen? Haben Sie sich gefreut oder waren Sie doch eher enttäuscht, dass die SPD nun doch den Bürgermeister stellt?
Also wir haben gemerkt, dass wir wahnsinnig viel Rückenwind aus Hamburg mitbeziehen. Das Ergebnis ist großartig. Es zeigt sich, es rentiert sich, nach den Sternen zu greifen, um das Ergebnis zu heben. Und wir merken auch, also grüne Themen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es lohnt sich, für eine progressive Politik zu streiten. Und das nehmen wir jetzt mit in die Kommunalwahl und fühlen uns da durchaus bestärkt.
Macht dann die SPD oder zum Beispiel die CDU in Hamburg keine so grüne Politik, wie die Grünen das gemacht haben in Hamburg? Oder worin unterscheiden sich da die verschiedenen Themen bei Umweltpolitik?
Also ich glaube, das ganze Thema Klimapolitik, aber auch Mobilitätspolitik ist schon ein grünes Alleinstellungsmerkmal. Denn also gerade in Hamburg war das wahlentscheidend. Es ist auch was, was die Grünen in die rot-grüne Kooperation mit eingebracht haben. Und das zeigt sich halt immer wieder. Natürlich sind grüne Themen jetzt in der Mitte der Gesellschaft, aber es macht noch einen Unterschied, ob man das wirklich mit Herzblut vertritt und auch versucht, es dann durchzufechten oder im Zweifelsfall vor anderen Interessen dann doch wieder einknickt. Und das ist in Hamburg ziemlich deutlich geworden, dass es da durchaus also ein Bedürfnis gibt, also dass grüne Themen stärker werden, auch dort in der rot-grünen Kooperation.
Okay, laut den ersten Hochrechnungen war die AfD nicht in der Hamburger Bürgerschaft drinnen. Dann kam es doch anders, obwohl sich das Netz schon gefreut hat. Hätten Sie sich gefreut, wenn die AfD nicht dabei gewesen wäre?
Na klar, also ich hätte mich natürlich gefreut, denn also die AfD ist in weiten Teilen eine faschistische Partei. Es sind Rechtsextremisten dabei. Es ist also in keiner Weise eine Partei, mit der man arbeiten kann. Sie zielt im Prinzip eigentlich drauf, dass sie unser Staatswesen zerstört, dass im Prinzip Politik, konstruktive Politik unmöglich gemacht wird. Und demzufolge wäre es ein großer Erfolg gewesen, wenn jetzt gleichzeitig die AfD nicht nur an Stimmen abnimmt, was in Hamburg passiert ist, sondern wenn sie auch aus der Bürgerschaft geflogen wäre. Gut, dieses Zeichen ist jetzt nicht angetreten, aber man merkt auch, der Höhenflug der AfD ist beendet. Da werden wir dafür sorgen, dass wir alle Demokratinnen und Demokraten hier auch zur Kommunalwahl aufrufen. Wählt, aber wählt keine Rassisten. Und deswegen geht es jetzt einfach darum, dass wir für ein demokratisches Miteinander streiten und auch allen klar machen, es kommt jetzt auch wirklich auf jede einzelne Stimme an.
Wie würden Sie denn mit der AfD umgehen, wenn diese in Nürnberg in den Stadtrat kommt? Oder wie gehen Sie jetzt schon mit der AfD im Bayerischen Landtag um?
Ich glaube, bei der AfD hilft nur Klarheit. Sie sind im Parlament, Sie haben dort auch alle Rechte, die Ihnen daraus zuwachsen. Es hat jetzt keinen Sinn, eine Partei, auch wenn man die politisch ablehnt und wenn sie in Teilen radikalisiert ist, mit Geschäftsordnungstricks versuchen rauszuzwingen. Man muss da ganz klar sein, auch in seiner Sitzungsleitung, Übertretungen aber auch sofort rügen und auch klar machen, wir stehen für konstruktive Politik. Das muss auch die demokratischen Kräfte an der Stelle einen, dass man da wirklich auch zusammensteht, dass man sich auch verständigt, was lässt man zu, was lässt man nicht zu. Man muss nicht über jedes Stöckchen springen, weil sonst gibt es ja bloß so eine Aufregungsspirale. Aber man muss gleichzeitig natürlich auch sehr, sehr klar sein bei Grenzübertretungen. Und wenn ich mir die AfD im Bayerischen Landtag so anschaue, dann ist folgendes Bild. In den Ausschüssen also wird versucht, ich sage wirklich versucht, Sachpolitik vorzuspielen. Das heißt, da werden ab und zu Schaufensteranträge eingebracht. Im Plenum ist es dann ganz anders. Da wird gehetzt, da werden alle Themen zurückgeführt auf Zuwanderung ist schlecht, die Presse lügt, die Klimaerhitzung gibt es nicht. Das heißt, das sind alles Themen, die im Prinzip einer fortschrittlichen, einer offenen Gesellschaft wirklich entgegenstehen. Und da muss man sie an der Stelle auch stellen, aber gleichzeitig auch schauen, dass der eigene Debattenzusammenhang über die eigenen Themen nicht zerstört wird. Das heißt, da muss man auch ganz bei sich bleiben.
Okay, kommen wir noch zum letzten Punkt. Die FDP ist nicht eingezogen nach dem Ergebnis. Freuen Sie sich darüber, nachdem was in Thüringen passiert ist?
Also ich glaube, man kann sich jetzt nicht freuen drüber in der Form, aber ich denke, es war also ein direktes Ergebnis der Thüringenwahl. Denn ich habe selten erlebt, dass etwas wie in Thüringen so schlecht vorbereitet war, also so naiv auch in so eine Wahl reingegangen wurde. Und das hat mich schon etwas fassungslos zurückgelassen, denn offensichtlich war es ja so, dass diese Szenarien sowohl in der FDP wie auch in der CDU vorab besprochen waren, dass das hätte passieren können, dass Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt hätte werden können. Das war jetzt kein Unfall, der einfach so passiert ist, das wurde willentlich in Kauf genommen. Und wie ich ihn da sah nach seiner Wahl, wie er da stand und in keiner Weise wusste, wie es jetzt weitergehen soll, muss ich sagen, wenn ich Ministerpräsident werden will oder auch wenn ich Oberbürgermeisterin werden will, dann muss ich einen Plan haben, muss wissen, was zu tun ist, muss auch mir über die nächsten Schritte bewusst sein. Und so ein Totalversagen habe ich selten erlebt und deswegen wundert es mich jetzt eigentlich nicht, dass die FDP rausgeflogen ist. Ich hätte es ihr nicht gegönnt, aber es ist nun mal so.
Okay, genug von Hamburg. Kommen wir zu Ihnen. Sie sind verheiratet, Sie sind Mutter einer Tochter und seit 2013 eben im Landtag für die Grünen. Wie schaffen Sie es zeitlich, Ihrem Kind gerecht zu werden und gleichzeitig die Belange der Bürger im Landtag zu vertreten? Und ist Ihr Mann eine Unterstützung für Sie, welche Sie nicht mehr missen möchten?
Also es ist lustig, weil Männer fragt man das ja in der Regel nie, wie sie das auf die Reihe kriegen, also mit Kind und Karriere und Landtag und Co. Wir haben Minister, die Kinder bekommen haben, da war nie die Rede davon während ihrer Amtszeit. Bei Ministerinnen ist das schon eher ein Thema. Und ja, ich glaube, also es ist für mich ein Privileg, Vollzeitpolitikerin sein zu dürfen. Es ist für mich ein Privileg, dass ich Beruf und Karriere sehr einfach unter einen Hut kriege, ganz einfach, weil ich abgesichert bin. Ich bin jetzt keine alleinerziehende Mutter, die sich darum kümmern muss, wie kriege ich Studium auf die Reihe, wie schaffe ich Geld ran, wie kann ich mein Kind erziehen ohne Betreuung. Habe das Glück, dass ich einen Mann habe, der mir voll den Rücken stellt, der mit mir auch ein modernes Familienmodell lebt. Er ist in weiten Teilen zu Hause. Wir haben noch Unterstützung durch eine Tagesmutter und das ist einfach wunderbar, weil ich merke, es gibt mir halt unheimlich viel Power, auch meine politische Agenda durchzuziehen. Weil letztlich, also für Leute wie meinen kleinen Sohn, mache ich das Ganze ja, um zu zeigen, wir schaffen es mit Leidenschaft, mit Optimismus, mit Ideen, also uns zukunftsfähig aufzustellen. Und die Herausforderungen sind groß, weil das ganze Thema Klimaerhitzung, das wird Menschen wie meinen kleinen Sohn treffen, die vielleicht noch im Jahr 2100 hier auf der Erde sind, hier in Nürnberg und natürlich auch eine lebenswerte Stadt vorfinden sollen.
Wir haben gehofft, dass Sie so auf die Antwort oder auf die Frage antworten, besser gesagt. Wieso werden solche Fragen immer nur den Frauen gestellt und nicht auch den Männern in dieser eigentlich so modernen Gesellschaft?
Also ich glaube, die Gesellschaft, die ist schon relativ weit, aber wir sind noch längst nicht da angekommen, dass wir wirkliche Gleichberechtigung und Gleichstellung haben. Man merkt es immer wieder, also Frauen steht alles offen in der Theorie. In der Praxis ist es doch so, dass relativ wenige durch die gläserne Decke nach oben kommen. Das zeigt sich immer wieder auch in der Politik, dass das ein Thema ist, dass wir einfach als Frauen noch zu wenige sind. Und das ist ein wirklich also großes politisches Problem aus meiner Sicht, weil es geht bei Politik ja nicht um besten Ausgaben. Lese. Es geht um Repräsentanz und zwar der gesamten Bevölkerung. Und deswegen glaube ich, ist es auch Zeit dafür, dass wir da auch mehr nach vorne gehen, dass wir Frauen zum einen mehr fördern, aber auch mehr fordern, aber dass wir gleichzeitig auch schauen, welche Regeln gibt es, um da wirklich Gleichstellung zu schaffen. Denn wenn Parteien keine Frauen aufstellen, dann können auch keine Frauen gewählt werden. Und deswegen habe ich zusammen also mit meinen Kolleginnen, auch mit den Kolleginnen von der SPD seit langem also für ein Paritätgesetz gestritten. Das heißt, dass wir in 8 anderen europäischen Ländern Listen automatisch quotiert werden müssen, auch Direktkandidaturen entsprechend verteilt werden zwischen Mann und Frau. Denn nur wenn Parlamente einigermaßen paritätisch besetzt werden, wird auch die gesamte Bevölkerung repräsentiert.
Okay, was waren denn bisher Ihre Themen, für die Sie sich im Bayerischen Landtag eingesetzt haben?
Also für mich ist es relativ spannend. Ich bin ja 2013 zum ersten Mal in den Landtag gewählt worden und da waren wir noch eine relativ kleine Fraktion. Wir waren 18 Abgeordnete, das heißt, alle haben relativ viel gleich machen dürfen. Ich habe mich für die Themen Wissenschaft, für die Themen Digitalisierung und Frauenpolitik stark gemacht. Da war ich Sprecherin, war im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, weil Kultur ist mir auch ein großes Anliegen und im Ausschuss für öffentlichen Dienst, den Ausschuss, den habe ich auch noch mitgemacht. Was für mich eine gute Lehre war, wenn es darum geht, wie Verwaltungen funktionieren und was natürlich da alles zu beachten ist. In der jetzigen Legislatur, 2018 bin ich wiedergewählt worden, ist unsere Fraktion sehr viel größer geworden. Das heißt, man kann sich mehr auf ein Thema konzentrieren. Und da ist mein Thema nach wie vor Wissenschaftspolitik, auch Forschungspolitik, was, glaube ich, für so Zukunftsaufgaben recht wichtig ist, dass wir da auch überlegen, was brauchen wir da eigentlich. Und ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das heißt, es geht auch darum, also die Fraktion ein Stück weit zu führen, Abläufe zu planen, auch im Prinzip also das Wachsen der Fraktion zu gestalten, weil wenn wir von 17 auf 38 Abgeordnete plötzlich eine große Fraktion haben, muss man sich auch ganz anders strukturieren, muss Sitzungen ganz anders leiten und das finde ich zurzeit sehr spannend. Ja, und letztlich bin ich natürlich auch die Wahlkreisabgeordnete für Mittelfranken und Betreuungsabgeordnete für Nürnberg. Das heißt, in Nürnberg vertrete ich alle Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, egal was, und das finde ich natürlich auch spannend, weil da kann man die ganze politische Bandbreite abdecken.
Was können sich denn junge Wähler und Wählerinnen unter Wissenschaftspolitik vorstellen?
Also Wissenschaftspolitik ist im Prinzip also das ganze Spektrum. Es geht darum, wie Hochschulen ausgestattet sind, wie zum Beispiel Studienvoraussetzungen gestaltet werden. Wir haben zum Beispiel darum gestritten, also dass in Medizin der NC nicht mehr so gewichtet wird, sondern dass stattdessen also im Prinzip persönliche Voraussetzungen, wie zum Beispiel hat man schon mal eine Pflegeausbildung gemacht, höher gewichtet wird. Es geht darum, also welche Forschungsthemen soll der Freistaat voranbringen. Da gibt es zurzeit ja die Hightech-Agenda, die sehr auf künstliche Intelligenz setzt. Wir als Grüne sind der Meinung, da habe ich auch dafür gestritten, dass das ganze Thema Klimaforschung, Klimafolgenanpassung auch höher gewichtet werden soll, weil da sind wir, was die Forschungsausgaben betrifft, also ganz hinten dran. Und es geht natürlich auch, also wie sind Hochschulen letztlich ausgestattet? Bei uns hier in der Region haben wir das Problem, dass gerade die ganzen Hochschulbauten aus den 60er, 70er, 80er Jahren also ziemlich verfallen. Und da setze ich mich natürlich auch dafür ein, dass da Geld für die Sanierung von Hochschulbauten aufgebracht wird. Gerade in Erlangen schätzt man, dass man 1,5 Milliarden benötigen würde, um die Friedrich-Alexander-Uni zu sanieren. Da rede ich nur von Sanierung, da ist kein einziger Studienplatz neu eingerichtet. Also und es zeigt auch, da haben wir gewaltige Aufgaben an der Stelle und ich bin der Meinung, es geht vor allem darum, dass wir, bevor wir uns überlegen, ständig neue Leuchttürme zu bauen, sollten wir mal überlegen, wie könnten wir das, was wir im Bestand haben, tatsächlich zukunftsfest aufstellen. Das hat auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun.
War das jetzt gerade eine Kritik an der neuen Universität in Nürnberg?
Nee, nicht direkt. Also die Universität in Nürnberg ist sehr spannend, wobei ich auch sage, das ist spannend, es muss noch weiterentwickelt werden, gerade inhaltlich, weil ich der Meinung bin, also das Konzept ist noch nicht wirklich rund. Da wurde jetzt auf Anraten des Wissenschaftsrats ja auch nochmal nachgebessert, dass zum Beispiel nicht alle Studiengänge auf Englisch sein können, weil das halt gerade auch für die Region verhältnismäßig wenig bringt. Aber es muss uns auch klar sein, wir haben in Nürnberg bereits zwei Hochschulen. Die Technische Hochschule Georg Simon Ohm und wir haben auch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die heißt ja auch extra Erlangen-Nürnberg, und die dürfen wir jetzt nicht vernachlässigen für die Neugründung. Und dass wir das immer wieder auf die Agenda bringen, das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, jetzt als wissenschaftspolitische Sprecherin, um die Themen aus der Region da zu verankern.
Die Grünen sind in der Opposition im Landtag, zum Beispiel auch mit der SPD. Arbeiten Sie mit den anderen Oppositionsparteien eng zusammen oder machen Sie eher Ihr Ding alleine?
Das kommt drauf an, von Fall zu Fall. Man sagt immer so schön, es gibt keine Koalition in der Opposition, aber natürlich, wir versuchen an der Stelle schon uns abzusprechen, auch teilweise gemeinsame Initiativen auf den Weg zu bringen, wenn es Sinn macht, weil also wenn Regierungspolitik auf den Prüfstand gestellt wird, dann ist es natürlich die Aufgabe der Opposition zu kritisieren, eben auch Missstände aufzudecken. Das macht man am besten, indem man da mit vereinten Kräften vorangeht oder eben auch, wenn es darum geht, dass wir bestimmte Minderheitenrechte wahrnehmen im Parlament. Zum Beispiel für eine Anhörung braucht es 25% der Stimmen. Und da machen wir natürlich auch mit den anderen Parteien, mit der SPD, mit der FDP zum Beispiel, also häufiger gemeinsame Initiativen.
Auch mit der AfD?
Nee. Nee, ich glaube, das verbietet sich von selber. Die haben eine völlig andere Agenda. Wenn wir jetzt sagen, wir würden jetzt punktuell die AfD unterstützen, dann würde es gleichzeitig bedeuten, dass wir ihre Politik insgesamt gutieren und gutheißen. Und das kann man nicht machen.
Okay, kommen wir nun endlich zu Nürnberg, deswegen, wieso wir eigentlich unsere Serie machen. Sie haben sich dafür entschieden, für die Grünen als Oberbürgermeisterin zu kandidieren. Wieso?
Ich glaube, es gibt wirklich nichts Spannenderes, wie seine direkte Umgebung zu gestalten. Ich Ich bin sehr gern im Landtag und man hat da wirklich also weitreichende Möglichkeiten, zum einen natürlich die Oppositionsaufgaben wahrzunehmen, aber auch immer wieder zu gestalten und Dinge voranzubringen. Da ist mir einiges gelungen. Aber die Idee, Oberbürgermeisterin in Nürnberg zu werden und unsere Stadt zukunftsfest aufzustellen, das ist was, also das lässt einen nicht mehr los, wenn man erstmal gefragt wird. Ich glaube, es gibt einfach keine reizvollere Aufgabe. Und ich denke, ich kann einiges mitbringen. Ich war 15 Jahre lang in der Wirtschaft in kleinen, großen Unternehmen tätig. Ich kenne die Anliegen von Familien aus eigener Erfahrung. Ich habe einiges an Lebenserfahrung und habe jetzt 6 Jahre Politik auf hohem Niveau gemacht und bin da bayernweit gut vernetzt. Also ich glaube, ich kann Nürnberg voranbringen. Und die erste Frau als Oberbürgermeisterin nach über 100 Jahren Frauenwahlrecht, das wäre doch auch mal was.
Aber ist es nicht eher ein Rückschritt von München nach Nürnberg zurück in die Politik?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, weil Stadtoberhaupt von einer Großstadt, das ist schon was Ordentliches, muss ich sagen. Ich glaube, die Gestaltungsspielräume sind hier sehr hoch und ich habe es auch gemerkt, als ich gesagt habe, ich kandidiere und das entsprechend publik wurde. Mich haben noch nie so viele Leute auf der Straße angesprochen. Man hat schon das Gefühl, man ist da einfach näher am Menschen und die interessieren sich natürlich dann auch sehr für das, was habe ich vor, was ist meine Agenda, kommen mit ihren Wünschen auch direkt auf einen zu und das finde ich total spannend, das macht total Spaß.
Was würde denn passieren, wenn Sie nicht Oberbürgermeisterin werden? Würden Sie in den Stadtrat gehen oder würden Sie im Landtag bleiben?
Ich habe ein Landtagsmandat, für das bin ich gewählt worden und das geht noch bis 2023 und das würde ich weiterführen. Der Punkt ist ganz einfach, also ist in kleineren also Gemeinden funktioniert das, dass teilweise Landtagsabgeordnete auch im Gemeinderat sind oder auch im Stadtrat, wie zum Beispiel in Schwabach. In einer Großstadt wie Nürnberg ist der Stadtrat zwar nominell ehrenamtlich aufgestellt, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das eigentlich ein Fulltime-Job, beides gleichzeitig geht nicht. Deswegen würde ich nicht gewählt werden, bin ich wieder im Landtag und werde dort die Belange Nürnbergs mit aller Kraft weiterhin vertreten.
Okay, kommen wir zu einem großen und auf jeden Fall spannenden Thema, wo Nürnberg schon sehr lange beschäftigt. Sie sind gegen einen Umbau des Frankenschnellwegs. Wieso?
Also gegen Umbau bin ich gar nicht. Aber ich glaube, die Lösung, die da momentan von der Stadt gerade favorisiert wird, nämlich dieser Tunnel, der da geplant ist, das ist die teuerste, die unwirtschaftlichste und gleichzeitig eben auch die, wie soll man sagen, also ja, am meisten rückwärtsgewandte Möglichkeit, die man an der Stelle hat. Man muss sich das überlegen, die Planungen, die sind ja aus den 70er, 80er Jahren des letzten Jahrtausends. Und genauso fasst sich das Projekt für mich auch an. Es geht darum, eine Riesenbaustelle in der Stadt zu errichten. Die Bauzeit wird aktuellem Stand auf 12 Jahre geschätzt, bis da erstmal die Planungen fertig sind, bis dann gebaut wird. Es gibt wahrscheinlich eh noch eine Verzögerung, weil das Planfeststellungsverfahren jetzt in der zweiten Runde ist. Da gibt es noch ganz viele Einwendungen. Das heißt, vor dem Jahr 2035 ist der Tunnel nicht fertig. Aufgrund der Kostensteigerung rechnen wir jetzt schon damit, dass das Projekt dann die Milliardengrenze schrammen wird. Das ist eine Menge Geld. Und wir gehen auch davon aus, dass dann eigentlich noch mehr Verkehr in die Stadt gezogen wird. Unterm Strich betrachtet ist es eigentlich das Gegenteil von der vorwärtsgewandten Mobilitätspolitik, die wir wollen, nämlich, dass wir gute Angebote für den öffentlichen Nahverkehr schaffen, dass wir Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrenden mehr Raum im öffentlichen Raum einräumen, dass wir das einfach für alle Beteiligten sicherer machen. Und das schließt sich für mich einfach aus, zu sagen, solche Summen in Straßenneubau zu investieren, wenn wir doch gleichzeitig dann spätestens 2035 als Stadt klimaneutral werden wollen, da brauchen wir eigentlich eine andere Mobilität. Und deswegen bin ich dafür, den Frankenschnellweg, den kann man sanieren, das ist kein Thema, Fahrbahn sanieren, Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner, ein Verkehrsleitsystem, das den Schwerlastverkehr aus der Stadt aussperrt und umleitet. Und das sind alles Dinge, die lassen sich relativ kurzfristig mit viel geringeren Summen realisieren. Das heißt, es würde etwas bringen, was den Stau in der Stadt betrifft, der wird sich dann deutlich verringern. Wir hätten sehr viele Gelder frei für eine zukunftsgewandte Mobilitätspolitik und deswegen glaube ich, der Frankenschnellweg mit der Untertunnelung, so wie er jetzt geplant ist, das ist ein Dinosaurierprojekt aus dem letzten Jahrtausend, das brauchen wir nicht hier in Nürnberg.
Sie sagen, Sie wollen den Verkehr umleiten um die Stadt, verlagert das nicht einfach nicht nur das Problem?
Ja gut, es gibt da Autobahnen, es gibt entsprechende Bundesstraßen, die sind genau für sowas gemacht eigentlich, den entsprechenden, also gerade Schwerlastverkehr aufzunehmen. Das heißt, ich glaube nicht, dass es das Problem einfach nur verlagert, denn wir hier in der Stadt leiden unter dem Verkehr. Wir leiden darunter, also dass wir ständig Staus haben, dass auch also wir ein großes Einpendlersaldo haben. Also die sind ja nicht die Nürnbergerinnen und Nürnberger, die den Frankenschnellweg an der Stelle befahren zum großen Teil. Es sind hauptsächlich Auswärtige. Und wenn wir das entsprechend entzerren können, dann haben wir, glaube ich, schon viel gewonnen. Also was ich sehr aufschlussreich finde, ist, dass zum Beispiel also die Vereinbarung zwischen Stadt und Bund Naturschutz, die eventuell auf einen Vergleich rausläuft, wenn Bund Naturschutz die Klage gegen Frankenschnellweg zurückziehen würde. Das ist noch alles nicht in trockenen Tüchern, aber da steht zum Beispiel drin, Tempo 60 auf dem Frankenschnellweg und Schwerlastverkehr aus der Stadt heraus. Und da frage ich mich natürlich, wenn das in so einer Vereinbarung einfach so drinsteht, warum kann man das nicht einfach so machen, ohne dass man den Tunnel baut? Da wäre wahnsinnig viel gewonnen und ich glaube, das hängt ein bisschen vom politischen Willen an der Stelle ab. Und ich glaube auch, die Alternativen, die sich da bieten, die wurden nie richtig geprüft. Wenn wir uns überlegen, 12 Jahre Bauzeit, der Verkehr ist über die Förderstraße weitestgehend abgewickelt, was wir dann für Staus und für Chaos mitten in der Stadt haben. Ich glaube, da gibt es erstmal eine deutliche Verschlechterung, bevor mal vielleicht irgendwas besser wird. Und deswegen sage ich, einen Schritt zurücktreten, nochmal neu überlegen, gibt es da nicht bessere und günstigere Lösungen, zumal der Frankenschnellwegtunnel eigentlich überhaupt nicht finanziert ist.
Okay, klare Aussage. Kommen wir zur nächsten. In Ihrem Kommunalwahlprogramm finden wir folgende kurze Forderung als erstes. Dem Klimaschutz oberste Priorität einräumen. Was können wir uns darunter vorstellen? Brennen bald nur noch in den Wohnungen Häuser... Anders formuliert. Brennen bald nur noch in den Wohnungen Licht, welche Ökostrom beziehen?
Also mein Ziel ist natürlich, das liegt noch in ferner Zukunft, aber dass wir zum Beispiel die Energie auf 100% Erneuerbare umstellen. Ich glaube, solche Ziele und Visionen brauchen wir, um schrittweise voranzukommen. Der Stadtrat hat beschlossen, was ich sehr gut finde, dass Nürnberg die Stadtverwaltung bis 2035 klimaneutral werden soll. Das erfordert gewaltige Anstrengungen. Wir müssen im Prinzip eigentlich alles auf den Prüfstand stellen, jede Maßnahme, was hat es für Klimaauswirkungen, wie können wir gegensteuern, wie können wir unsere städtischen Gebäude energetisch sanieren, wie können wir unser ganzes Beschaffungswesen umstellen, die Kantinen auf Bio und regional umstellen, was können wir an der Stelle noch tun, um zum Beispiel den Solarstrom in der Stadt zu verzehnfachen und. Ich glaube, das sind ganz viele Maßnahmen, die wir ergreifen können, die wir aber auch ergreifen müssen und das muss natürlich mit einem zeitlichen Plan hinterlegt werden. Und deswegen sage ich, das ist unsere Generationenaufgabe, als alle, die jetzt gerade politisch tätig sind oder in Zukunft werden nach der Kommunalwahl, dass wir es jetzt anpacken, weil das Zeitfenster ist einfach begrenzt, wo wir noch handlungsfähig sind. Deswegen glaube ich, Klimaschutz ist etwas, was uns alle angeht, wo wir auch tatsächlich viel tun können. Und das Thema Klimafolgenanpassung dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen, denn wenn wir jetzt weiter so alles ungebremst rausfeuern, dann würde Nürnberg nach Berechnungen, die ich vor kurzem von einer Klimaforscherin bekommen habe, bis Ende des Jahrhunderts um 7 Grad wärmer werden. 7 Grad wärmer muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, da hält man es nicht mehr aus in den engen Altstadtgassen oder auch in der stickigen Südstadt. Da müssen wir gegensteuern, indem wir wirklich massiv mehr Grün in die Stadt bringen, indem wir versuchen, die Stadt leiser, kühler, sauberer zu machen. Und dafür braucht es halt doch ziemliche Anstrengungen. Und ich möchte über das alles hinaus, was die Stadtverwaltung selber tun kann, auch noch einen Klimaschutzfonds auflegen, wie es Stuttgart vor kurzem gemacht hat. Das heißt 150 Millionen für Klimaschutzmaßnahmen, die auch den Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen zur Verfügung steht, zum Beispiel E-Lastenräder bezuschussen, Fassadenbegrünung, energetische Dämmung, auch zum Beispiel Ladesäulen für E-Mobilität, Taxis an der Stelle für den Umstieg fit machen. Und ich glaube, das ist sowas wie die Wildcard beim Pokern, dass man sich überlegt, wenn wir Ideen haben in den nächsten Jahren, dann können wir mit diesem Geld das tatsächlich auch umsetzen.
Okay, wir finden außerdem in Ihrem Wahlprogramm noch folgende Aussage: den gesellschaftlichen Zusammenhalt festigen, um hier frei und sicher leben zu können. Aber kommt es durch die aktuelle Klimadebatte nicht teilweise zur Spaltung der Gesellschaft?
Also ich glaube nicht, dass die Klimadebatte also die Gesellschaft spaltet. Ich glaube, es ist ein großer Aufbruch, der stattfindet. Es gibt natürlich noch viele, die sagen, was geht mich das an? Die fragen natürlich auch berechtigterweise, kann ich mir das leisten? Das sind alles Dinge, auf die wir Antworten geben müssen und Antworten geben können. Aber ich glaube nicht, dass es die Gesellschaft spaltet. Ich glaube eher, dass es eine gewaltige gemeinsame Anstrengung erfordert, jetzt voranzugehen. Und wenn ich mir die Fridays for Future anschaue, die mit ihren Eltern, mit ihren Omas, mit ihren Lehrerinnen und Lehrern jetzt ihre Zukunft einfordern, muss ich sagen, ja, da sind wir dabei und da kann jeder seinen Anteil leisten, gemäß dem, was er oder sie auf ihren oder seinen Schultern tragen kann. Deswegen glaube ich, Klimaschutz ist was, was uns alle angeht, was vor allem aber auch Menschen, die jetzt eben sozial schwächer gestellt sind, besonders betrifft, denn die wohnen ja meistens in den Vierteln, wo sich besonders überhitzen, wo Feinstaubbelastung besonders hoch ist. Das heißt, es ist auch ein soziales Thema, wie wir im Sinn unserer guten Gemeinschaft das für alle verbessern können.
Okay, eine Spiegelstudie hat folgende Daten ergeben. Es wurden Wähler der CDU, CSU, SPD, der Linken und der Grünen nach ihrem Flugverhalten befragt. Dabei ist rausgekommen, dass... Moment, ist es weg? Ja. Dass der Anteil der Grünen Wähler die am höchsten ist, die in den letzten 12 Monaten geflogen sind. Außerdem ist jeder grüne Wähler schon mal geflogen, im Gegensatz zu anderen Wählern anderer Parteien. Und eine Aussage war noch, es ist gut, dass sich heute viele Menschen leisten können zu fliegen. Da fanden alle gut, bis auf die Grünen. Widerspricht sich das nicht ein wenig?
Also ich muss mal sagen, also diese Studien sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich kenne auch ganz andere, die sagen zum Beispiel, dass SUVs in der Regel von CDU und FDP-Wählern und Wählerinnen gefahren werden und so weiter. Also der Punkt ist doch das. Also niemand möchte, dass niemand mehr fliegen darf. Aber wir müssen alle natürlich überlegen, wo sind die Kosten, die auf die Gemeinschaft umgelegt werden an der Stelle. Denn Fliegen ist ja etwas, das ist günstig, aber also die Umweltschäden, die Klimaerhitzung zahlen dann wir alle. Das heißt, Fliegen muss teuer genug sein, dass es die dafür verursachten Schäden auch entsprechend kompensiert werden können. Und das ist natürlich ein Thema, wo wir sagen, weniger Flugverkehr ist besser, wenn wir statt zu fliegen zum Beispiel die Bahn ausbauen können, wie es jetzt geschehen ist von Nürnberg nach Berlin. Das hat ganz, ganz viele Inlandsflüge überflüssig gemacht und da kann man an der Stelle schon ansetzen. Und ich möchte jetzt niemand seinen Urlaubsflug vermiesen an der Stelle, aber man muss schon irgendwie hingucken, wo ist natürlich der größte Hammer, wenn es um die CO2-Bilanz geht. Und ich habe mir das für mich selber zum Beispiel mal angeschaut. Also ich bin jahrelang sehr, sehr wenig geflogen, auch in meiner Landtagstätigkeit und bin dann einmal aufgrund einer Delegationsreise in die USA und das hat mir in dem Jahr meine ganze Klimabilanz kaputt gemacht. Ich war zwar sogar noch im Durchschnitt, also der Bevölkerung damit, aber so viel sparen an anderen Stellen kann man gar nicht, um das wieder also wettzumachen. Und das muss man sich an der Stelle einfach auch bewusst machen, man muss versuchen, was kann man tun, um an der Stelle einfach auch Alternativen bereitzustellen, vor allem für Kurzstreckenflüge.
Was sagen Sie denn dazu, wenn Wähler und Wählerinnen zu Ihnen kommen und sagen, wieso soll ausgerechnet Deutschland Umweltschutz machen? Wieso sollen wir verzichten, wenn wir große Staaten haben wie USA, Russland, China, die doch deutlich mehr als wir Luftverschmutzung verursachen? Wieso sollen das dann ausgerechnet Deutschland machen?
Ja, ich meine, ich kenne das. Also es gibt immer wieder Menschen, die mit diesem Argument auf einen zukommen und auf den ersten Blick klingt es ja auch so, dass das ja auch logisch ist, warum sollen ausgerechnet wir bringen doch eh nichts. Dann sage ich immer dagegen, wir sind in Deutschland der siebtgrößte Emissär von also CO2-Emissionen. Das heißt, im Prinzip ist Deutschland da im Vergleich schon relativ weit vorne dabei, wenn es darum geht, CO2 auszustoßen, im Prinzip das weltweite Klima an der Stelle zu beeinflussen und das heißt, wir haben dann doch einen relativ großen Hebel, wenn wir hier an der Stelle umsteuern. Und das Zweite ist, wir sind als Deutschland, als Bundesrepublik im Prinzip in der Europäischen Union das wirtschaftlich stärkste Land. Wir sind Taktgeber. Das heißt, was bei uns passiert in Bezug auf Energiewende, auf neue Technologien, wirkt sich mehr oder weniger mittelbar auch auf andere Staaten aus, die sich in weiten Teilen auch an uns orientieren. Und allein deswegen ist es schon ein Auftrag zu sagen, lasst uns unsere Möglichkeiten, die wir auch gerade dadurch, dass wir wirtschaftlich stark sind, dass wir hier ein Hightech-Land sind, nutzen, um wirklich das so weit voranzubringen, dass Klimaschutz für uns ein Thema ist, wo es nicht nur darum geht, zu verzichten, sondern auch darum, also dass wir unsere ganze Wirtschaft, dass wir unsere ganze Forschung so aufstellen, dass wir diesen Herausforderungen gerecht werden.
Okay, wir haben im Vorfeld dieses Interviews unsere Zuhörer und Zuhörerinnen über Instagram und Facebook gefragt, ob sie denn eine Frage haben. Und wir haben eine Reaktion von einer älteren Zuhörerin bekommen. Und die hat gemeint, wieso soll ich denn noch meinen Müll trennen, wenn am Ende eh verschifft wird und am Ende auf einem großen Berg im Ausland landet?
Also zunächst mal ist es natürlich so, also dass wir also insgesamt also in unserer Gesellschaft, was Recycling betrifft, noch relativ am Anfang stehen. Auch wenn es seit Jahrzehnten einen gelben Sack gibt, auch wenn da jetzt im Prinzip Recycling- und Wertstoffhöfe relativ gut aufgestellt sind. Es ist nicht so, dass also unser Müll, der hier getrennt wird, tatsächlich also dann komplett wieder zusammengekippt wird und dann verschifft wird. Das ist so nicht richtig. Das heißt, Mülltrennung hilft an der Stelle schon auch, um zum Beispiel Plastiksorten rein recyceln zu können, um an der einen oder anderen Stelle natürlich auch das entsprechend also in dem Kreislauf zurückführen zu können. Aber es ist schon so, dass, und das finde ich immer noch ziemlich tragisch, dass Müllexporte stattfinden. Und da müssen wir wirklich ansetzen, uns zu überlegen, wo können wir natürlich auf der individuellen Ebene besser werden, Müll vermeiden, Müll trennen, aber es geht vor allem darum, Rahmenbedingungen zu setzen. Dass eben zum Beispiel also weniger Plastik im Umlauf ist, da wo man es nicht braucht, dass zum Beispiel eben auch also bestimmte Technologien eben nicht mehr fortgeführt werden. Und das sind so Dinge wirklich also ein Meilenstein gewesen, wie zum Beispiel Tritin das Flaschen- und das Dosenpfand eingeführt hat. Da lacht man ein bisschen so drüber, aber da ist die Mehrwegquote drastisch nach oben gegangen. Das heißt, Politik kann da auch Leitplanken setzen, um die gesamte Struktur zu ändern, damit alles einfacher haben, sich innerhalb dessen umweltfreundlich zu verhalten.
Kommen wir zu einem kleinen Auflockerungsspiel, und zwar entweder oder. Fangen wir einfach an. E-Scooter oder Fahrrad?
Fahrrad.
Baerbock oder Habeck?
Doppelspitze.
FDP oder CDU?
Oh, schwierige Wahl.
Merz oder Spahn?
Spahn.
Frankenschnellweg oder Radschnellwege?
Radschnellwege.
Landtag oder Stadtrat?
Stadtrat nicht, Landtag. Oberbürgermeisterin.
Brokkoli oder Schnitzel?
Bio-Schnitzel.
Urlaub daheim oder wegfliegen?
Urlaub daheim.
Okay, wo machen Sie dann den Urlaub daheim?
Am liebsten auf meinem Sofa.
Okay.
Oder beim Schnepperschütz oder am Tiergärtnertor bei einem kleinen Bier.
Was unterscheidet Sie denn von den anderen Kandidaten der anderen Parteien? Was ist ein Alleinstellungsmerkmal von Ihnen?
Also ich glaube, ich bin eine Frau, die voll im Leben steht, die also Erfahrung hat, die aber gleichzeitig offen ist für Ideen. Und deswegen denke ich, also Nürnberg braucht Zusammenhalt, Nürnberg braucht also eine gute soziale Kultur, die gilt es weiterzuentwickeln. Es braucht aber auch neue Ideen, um Themen wie Klimaschutz, Ökologie wirklich den Stellenwert zu geben, den es braucht. Da habe ich als Grüne mannigfaltige Erfahrung. Ich kann dicke Bretter bohren, das habe ich mehrfach bewiesen. Ich kann tatsächlich auch also, politisch leiten und gestalten. Auch das habe ich unter Beweis gestellt. Und ich finde, da braucht es tatsächlich auch ein Stück weit Kreativität. Und ich bin jemand, die seit etwa 20 Jahren in der Kreativwirtschaft arbeitet, in unterschiedlichen Funktionen, weiß, wie Kulturschaffende ticken, und das ist für mich natürlich jetzt auch ein Ansporn zu sagen, Oberbürgermeisterin in Zeiten einer Kulturhauptstadtbewerbung, und vielleicht mal 2025, wenn wir es geschafft haben, Kulturhauptstadt zu werden, ist eine der größten und schönsten Herausforderungen, wo ich mir vorstellen kann.
Eine Frage, welche wir häufig stellen: Wie sind Sie zur Politik gekommen und wieso ausgerechnet die Grünen?
Also das war für mich eigentlich ganz klar. Das ist eine Geschichte, die habe ich schon mehrfach erzählt, aber ich tue es jetzt noch mehr, weil wenn ich jemand damit langweile, tut mir es leid. Als ich Teenager war, da waren im Fernsehen damals immer noch diese Elefantenrunden. Also man muss sich das so vorstellen, da haben die Parteivorsitzenden, in der Regel Männer, haben also die Welt und die Wahl kommentiert, gern auch bei drei Schoppen Riesling. Ich erinnere mich da auch noch an einen Strauß, der also da schon deutlich einen in der Krone hat, aber trotzdem da natürlich irgendwie gezeigt hat, wie es geht, vermeintlich. Und dann war in diesen Runden plötzlich eine junge Frau, und es war eine junge Grüne, die Jutta Dietfurth. Und da haben wir gedacht, wow, das geht doch. Und fand es schon mal also wirklich einen ganz, ganz anderen Ansatz, Politik zu machen. Jutta Dietfurth ist mittlerweile politisch nicht auf meiner Linie, würde ich sagen. Aber allein also diese Haltung und das Statement, dass da eine junge Frau stand, das fand ich klasse und das hat mich schwer beeindruckt. Das andere war, als ich ein Teenager war, da ist gleichzeitig auch einiges passiert. Also das war noch Zeiten des Kalten Kriegs, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Aber es war wirklich so, also dass hätte es einen Konflikt gegeben zwischen NATO und Warschauer Pakt, dann wäre Deutschland ausradiert geworden. Das wäre die Pufferzone gewesen, auch für atomare Konflikte. Und das war was, was mich da sehr geprägt hat, dass ich mir gesagt habe, also Friedenspolitik ist was, was mir sehr wichtig ist. Auch Umweltpolitik, denn in die Zeit fällt eben auch das Reaktorunglück von Tschernobyl. Und auch das war was, was mich damals tiefgreifend verunsichert hat, wo ich gesagt habe, eigentlich brauchen wir da ein komplettes Umsteuern in mehr als einem Thema. Und das wären eben die Themen, die damals die Grünen verfochten haben, Friedenspolitik, Frauenpolitik, Umwelt- und Anti-Atompolitik und Bürgerrechte. Und das ist so der Strang, den ich da heute noch politisch verfolge, seit ich da mit 18 mit dem Regionalexpress nach Nürnberg gefahren bin, an dem Infostand Mitglied geworden bin. Und das ist genau das, was mich eigentlich heute noch trägt, dass man sagt, was hält unsere Gesellschaft zusammen, wie kann man sich zukunftsfähig aufstellen mit allen, mit Frauen, mit Männern, mit Menschen, die zugewandert sind, die alteingesessen sind, jung, alt, weil wir alle eben Nürnberg sind, wie mein Konkurrent der Thorsten Brehm sagt, aber da ist was Wahres dran. Wir sind alle verantwortlich für das Klima in unserer Stadt, deswegen ist mein Motto für gutes Klima in der Stadt und das können wir alle miteinander voranbringen.
Fridays for Future setzt sich für die Umwelt ein, fordert auch Umweltabgaben teilweise. Haben Sie sich schon mit Organisatoren von Fridays for Future in Nürnberg ausgetauscht und wieso tut man sich nicht zusammen?
Wir haben uns mehrfach ausgetauscht und ich finde es unglaublich wichtig, dass junge Menschen sagen, also dass sie ihre Forderungen artikulieren und das auch mit aller gebotenen Dringlichkeit auf die Agenda setzen. Wir sind natürlich, also und das finde ich also ganz wichtig, wir sind unterschiedliche Akteure im politischen Spiel. Wir sind Parteien. Parteien haben eine bestimmte Agenda, die wird bei den Grünen basisdemokratisch erstellt. Das heißt, es werden Programme geschrieben, man überlegt sich das. Man versucht dann im politischen Handeln auch umzusetzen, was machbar ist. Und das ist im Zweifelsfall, wenn man jetzt nicht mit absoluter Mehrheit irgendwo sitzt, ist es immer ein Kompromiss. Fridays for Future, das sind Aktivistinnen und Aktivisten. Das heißt, die müssen nicht auf Machbarkeit Rücksicht nehmen, die müssen sich jetzt auch nicht in dem Gefüge einer Partei artikulieren und alle Themen bespielen, sondern sie können tatsächlich ihr Anliegen, in dem Fall den Klimaschutz, kompromisslos nach vorne tragen. Und deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, man sollte sich da zusammentun im Sinn von, also dass man miteinander eine Verbindung eingeht, weil also eine soziale und eine politische Bewegung hat ihre eigenen Mechanismen und die müssen natürlich auch mit allen sprechen und zusammenarbeiten können, wenn sie was bewegen wollen. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass Fridays for Future überparteilich agiert, aber natürlich haben wir sehr, sehr große Schnittmengen mit unserer grünen Programmatik, deswegen tauschen wir uns da regelmäßig aus.
Vor allem für die junge Bevölkerung ist der Klimaschutz eine große Sache und wir haben mal nachgezählt, bei den großen Parteien, wieso haben ausgerechnet die Grünen die wenigsten jungen Kandidaten und Kandidatinnen?
Also das kann ich eigentlich nicht bestätigen, dass wir die wenigsten jungen Kandidatinnen und Kandidaten haben. Also wir haben eigentlich, also bayernweit sehr viele. Also wir haben einen jungen Mann mit 27 Jahren auf Platz 2 unserer Liste als männlicher Spitzenkandidat. Wir haben auch also einen 18-Jährigen auf Platz 12. Wir haben auf Platz 14 auch Mitglied der Grünen Jugend. Das zieht sich so durch. Also das kann ich an der Stelle jetzt eigentlich nicht bestätigen.
Na gut, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Kommen wir zur vorletzten Frage. Können die Grünen Oberbürgermeisterin oder ist es doch nur ein Experiment mit ungewissem Ausgang?
Also ich glaube, dass Grüne Städte regieren können. Das haben wir unter Beweis gestellt. Stuttgart prosperiert. Freiburg hat lange, lange Zeit unter einem grünen Oberbürgermeister also wunderbar abgeschnitten. Also wir haben jetzt in Hannover haben wir jetzt also einen erdrutschartigen Wahlsieg errungen. Und ich glaube, es kommt darauf an, dass wir uns überlegen, was braucht eigentlich eine Stadt, um wirtschaftlich zu prosperieren, um ihren Spirit nach vorne zu bringen, um Themen wie Umweltschutz und Klimaschutz wirklich nachhaltig zu leben. Welche Wohnen, welche Arbeits-, welche kreativen Möglichkeiten bietet sich eine Stadt der Zukunft? Und da haben wir Grüne das mehr als einmal unter Beweis gestellt, dass wir es können. Und ich glaube, auch die erste grüne Oberbürgermeisterin in der bayerischen Großstadt wird es nicht nur können, sondern wird da wirklich Maßstäbe setzen.
Die letzte Frage, was machen Sie am 15. März 2020?
Also zuerst mal gehe ich natürlich in den Presseclub, wie alle anderen, und dann schauen wir, wie der Wahlleiter der Stadt Nürnberg dann die ersten Zahlen moderiert. Das macht er immer also unnachahmlich charmant an der Stelle. Und dann werden wir auf unsere eigene Wahlparty gehen. Da haben wir diesmal den Club Stereo. Ich glaube, das wird ganz witzig werden. Und hoffen natürlich, dass wir einen fulminanten Sieg feiern und dass ich in der Stichwahl bin. Und dann geht es am nächsten Tag weiter. Aber nee, also der Wahltag ist natürlich was, wo wir alle hinfiebern, denn Wahlen haben ja irgendwie so diese Mechanik, dass man am Schluss zu in so einem Flow ist und sich denkt, wow, jetzt bis zum 15. März, da power ich jetzt rein, da gebe ich nochmal alles und tue nochmal alle Energien mobilisieren. Und deswegen ist das Datum natürlich das, was wir jetzt alle im Blick haben.
Sie haben nicht gesagt, dass Sie wählen gehen. Können wir daraus schließen, dass Sie Briefwahl machen oder einfach nicht wählen gehen?
Ich werde natürlich wählen gehen. Gleich am Anfang um 8 Uhr, wenn das Wahllokal aufmacht, das ist ja klar. Briefwahl ist schön, aber also gerade dieses Ritual, wenn man dann seine eigene Stimme abgibt, das ist natürlich nochmal was anderes.
Das wollten wir von Ihnen hören. Wir bedanken uns bei Verena Oskian, Spitzenkandidatin für den Oberbürgermeistersessel in Nürnberg. Geht am 15. März wählen, egal welche Partei, Hauptsache auf demokratischen Füßen. Und wir bedanken uns bei Ihnen.
Vielen herzlichen Dank und auch von meiner Seite, geht wählen, wählt demokratisch, gestaltet eure Zukunft, eure Umgebung mit, weil darauf kommt es ja an.
Perfekt, Dankeschön.
Vielen Dank.